ich möchte gerade von vornherein sagen, mach einfach dein Herz auf heute Morgen. Nicht einfach, nicht dein Verstand, ja, sondern dein Herz, weil es wird schon viele verschiedene Informationen geben und du musst ja auch nicht alles behalten, aber du kannst ja vielleicht jetzt auch beten und sagen, Heiliger Geist, zeig du mir doch, was für mein Leben wichtig ist. Ja, zeig du mir doch, was für mich wichtig ist zu wissen. Und ihr müsst auch keinen jetzt so Stress haben, weil du sagst, jetzt will ich mir was merken und so. Wir haben abgemacht, wenn du diese PowerPoint haben möchtest, also es wird sonst nichts aufgenommen heute Morgen, gell Tina? Es wird nicht aufgenommen, oder wird es aufgenommen? Es wird aufgenommen. Ah, es wird aufgenommen. Ha, super. Wir sind ja gut. Und wenn du aber diese PowerPoint haben möchtest, dann bringst du nächste Woche, nächsten Sonntag, einen USB-Stick mit. Und dann kannst du das haben. Also uns schien das am einfachsten. Weil das ist so nur eine große Datei, das kann man nicht einfach irgendwo verschicken oder so. Das ist zu umfangreich. Also wenn du das haben möchtest, dann bringst du das nächste Woche mit und dann kannst du das haben. Ich möchte auch noch sagen, ich werde eben darüber jetzt reden, über diese verschiedenen Dinge, die ich erlebt habe. Und ich möchte, dass ihr einfach zuhört. Und am Schluss werde ich öffnen, sodass ihr auch noch Fragen stellen könnt oder Anmerkungen oder einfach noch auch was sagen könnt. Aber lass mich einfach zuerst reden. Und außer du verstehst es nicht. Wenn ich irgendein Wort sage, wo du sagst, was ist denn das? Dann darfst du dazwischen reden und ansonsten hören wir jetzt einfach zu und dann reden wir noch kurz miteinander, okay? Also ich war mit dem Philippusdienst, habe ich eine Studienreise nach Israel gemacht. Der Philippusdienst hat die Vision oder das Ziel vom Philippusdienst ist, sich um die Christen in Israel zu kümmern und aber auch auf der palästinensischen Seite. Also die kümmern sich um jüdische Christen, die nennt man messianische Christen, also wenn der Jude zu Jesus kommt, Jesus annimmt, dann heißt es messianischer Christ, also um messianische Gemeinden kümmert die sich und auch um arabische Gemeinden. Es gibt auch Araber in Israel, die gläubig werden, die Jesus annehmen und das ist eigentlich der Hauptfokus von diesem Dienst, die Christen im Land zu unterstützen und auch ein Dienst der Versöhnung, da werden wir jetzt dann nachher noch drauf kommen, wenn ich die verschiedenen Sachen erzähle, warum Versöhnung so extrem wichtig ist. Gut, also dann lass uns anfangen. Der erste, ich habe versucht, das alles so ein bisschen, also ich habe wirklich Mühe gehabt, Leute, weil ich habe so viele Informationen, aber ich habe versucht, das alles ein bisschen zu komprimieren und das in verschiedene Punkte zu bringen, sodass es auch nicht zu viel wird heute Morgen, aber und deswegen auch nur ein ganz kurzer geschichtlicher Hintergrund. Wir haben einen Vortrag über 4 Stunden gehört, wo es eigentlich auch nur die groben Sachen gesagt worden sind. Habe ich das noch weiter zusammen schrumpfen lassen, einfach weil ich habe gedacht, es ist doch wichtig, dass ich ein paar Worte sage zum geschichtlichen Hintergrund, weil immer wieder die Frage auftaucht bei Menschen, die sagen, warum brauchen die Juden da unten einfach ein Land? Die können doch auch woanders wohnen. Warum brauchen die dieses Land? Ja? Und ich war schon sehr entsetzt, dass ich gesehen habe, wie in diesem Landstrich, wie es da einfach seit Jahrhunderten hin und her geht, ja, eine Herrschaft nach der anderen und die Römer und die Griechen und der Genghis Khan und die Türken und die, also da ging es ja zu. Aber eigentlich haben immer über die Jahrhunderte friedlich eigentlich alle Leute da kunterbunt da unten gewohnt. Einfach das mal so zum Sagen. Was in Europa passiert ist, Ende des 19. Jahrhunderts, da war überall Zusammenbruch oder Aufbruch, je nachdem, wie man es sehen kann. Da sind diese Weltreiche im Grunde zusammengebrochen. Man weiß ja auch Deutschland, Österreich, aber hat überall alles, was so in Aufruhr. Ja. Und währenddessen die Weltreiche zusammengebrochen sind, ist eine neue Bewegung entstanden. Und die nannte man Nationalsozialismus. Also da in der Phase, wo einerseits die Weltreiche zusammengebrochen sind, ist eine neue Sehnsucht entstanden, in Menschen zu ihrer Nationalität zu stehen, zu ihrem Land, zu ihrer Sprache, zu ihrem Volk und die Sehnsucht nach sich da irgendwie zu verwirklichen. Ja? Zu gleicher Zeit waren 2,5 Millionen Juden in Europa und auch Richtung Russland, 2,5 Millionen Juden auf der Flucht nach Amerika und England. Ja? Auch sie waren auf der Suche nach neuer Identität und nach einer Heimat, nach einem Land. Durch diese nationalsozialistische Bewegung sind sie noch mehr in Isolation geraten in den Ländern, wo sie gewohnt haben und sind auch verfolgt worden. Man muss einfach wissen, dass Juden haben sich eigentlich nie wirklich so in die Gesellschaft eingliedern können. Ich weiß nicht, ob sie es vielleicht auch gar nicht wollten, aber auch, ja, sie waren immer dadurch abgegrenzt. Sie haben eine eigene Geschichte, ja, eigentlich eine eigene Identität, einen eigenen Lebensstil. Wenn man alles sieht, auch Speisevorschriften und so weiter und so weiter, ihren Gott, ihren Glauben, und da haben sie einfach, zumindest die gläubig sind, wollten da auch nie einen Kompromiss machen. Und dann bist du automatisch ein bisschen abgegrenzt. Ja? Das merken wir ja auch. Wenn wir als Gläubige wirklich konsequent leben, dann machst du auch nicht alles, was die anderen machen. Ja? Aber eben wegen dem waren sie eigentlich so die Einzigen, die eine andere Kultur hatten, ja? Ein anderes Volk waren. Und dann war die große Frage, was machen wir? Ja? Und es war damals zur Diskussion gestanden, die wollten entweder in Argentinien oder in Uganda einen Staat gründen. Das wusste ich übrigens gar nicht. Das ist wohl so, die haben das versucht und haben dort aber nirgendwo Erlaubnis bekommen. Und dann haben sie sich, ich möchte, dass wir nachher reden. Und haben sich dann darauf besonnen, dass die, was in der Bibel steht, und haben einfach gedacht, Palästina, das ist ihr Land, wo sie hin möchten. So, es ist wie nur ein ganz kurzer Abriss, und sicher gibt es auch verschiedene Informationen, aber das ist, was ich mehrfach gehört habe von Leuten, die das auch studiert haben, einfach nur zum Sagen, sie brauchten was, wo sie hingehen. Die Art und Weise, wie es passiert ist, da kann man drüber diskutieren. Ja, und das möchte ich aber heute nicht. Ich möchte überhaupt heute Morgen auch nicht politisch werden. Ich habe jetzt das nur kurz gesagt, weil wenn wir auf der politischen Ebene diskutieren, dann kommen wir auf keinen grünen Zweig. Ja. Ich möchte jetzt kurz über die religiöse Lage reden. Und zwar gab es 1948 29 messianische Juden in Israel. Also 29 Leute, die Jesus angenommen haben. Und damals war das so, dass sie gedacht haben, okay, wenn du Christ wirst, dann hast du in unserem Land nichts mehr verloren, dann schickt man dich nach Amerika. Haben den Leuten damals Schiffskarten angeboten, dass sie doch nach Amerika gehen und sie da in Ruhe lassen, die anderen. Und 4 haben das wohl auch angenommen, aber der Rest ist geblieben. Ja? Und 1980 waren es dann schon 250 Christen, und 2015, also jetzt sind momentan 15.000 Christen in Israel. Ich finde, das ist eine gute Wachstumsrate. So, gerade in den letzten Jahren hat es sehr zugenommen. Im Land gibt es 75% Juden, 20% Araber und 0,5% Christen. So schlecht ist es gar nicht bei uns. Ich glaube, wie viel? 2%, 3%? Also kann auch noch besser werden. Was ich auch noch sagen möchte, dass in Israel unter der jüdischen Bevölkerung sehr, sehr viele Atheisten leben. Also manche Leute behaupten sogar 90%, das weiß ich nicht, das kann ich auch nicht nachprüfen. Aber viele Juden sind enttäuscht, haben sich von Gott abgewendet, weil sie gesagt haben, sowas wie der Holocaust, das hätte einfach nicht passieren dürfen. Und wenn es einen Gott gäbe, dann hätte er das verhindert. Also von daher gibt es ganz viele Menschen, die sich von Gott ganz abgewendet haben und einfach ein sozialistisches Leben, also einfach ein Leben führen, wo ohne Gott, die auch gar nicht in die Synagoge gehen oder so. Ja. So, messianische Gemeinden, da kommen wir jetzt drauf. Also wir haben in diesen 10 Tagen ganz viele Werke besucht, mit denen der Philippusdienst in Kontakt ist. Und der Philippusdienst unterstützt auch finanziell, aber unterstützt auch, indem er tröstet und aufbaut und ermutigt und betet, und Gebetsteams werden auch hingeschickt an die verschiedenen Gemeinden. Und eben, wir haben ganz viele Werke besucht, aber eben, ich möchte da jetzt auch nicht im Einzelnen darüber reden. Ich habe nur festgestellt auf der Reise, dass es einfach zwei ganz große Konflikte gibt für die Christen im Land. Nämlich der erste Konflikt ist, in dem Moment, wo sie Jesus annehmen, sind sie schon wieder isoliert. Also irgendwo sind sie immer isoliert. Ja? Aber wenn sie Christen annehmen, sind sie schon wieder isoliert. Sie können nicht mehr in die Synagoge gehen. Also man kann in Israel nicht frei über Jesus reden. Ja? Also man wird unter Umständen verfolgt und eben sie werden dadurch ausgegrenzt. Und Heidenchristen, also das ist, was die Juden machen, und die Heidenchristen haben oftmals verlangt, dass sie ihre jüdische Identität aufgeben. Also das ist ein uralter Streit, das sieht man schon in der Apostelgeschichte. Ja, da gab es dieses große Konzil, weil der große Streit war, ja, was müssen denn die Heidenchristen? Einerseits müssen die Heidenchristen jetzt sich beschneiden lassen, müssen die Heidenchristen die jüdischen Feste halten, was müssen die Heidenchristen machen? Oder es war, ist dann umgekehrt, nach dem 19. Jahrhundert ist in der christlichen Welt so eine Art Hochmut auch wirklich entstanden, die behauptet haben, die Christen, wenn der Abraham, der hat diese Verheißung bekommen, dass seine Nachkommen sind wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Und es hat dann geheißen, okay, die Christen sind die Sterne am Himmel und die Juden sind der Sand am Meer. Also ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ja, und dann hat man teilweise dann von ihnen verlangt, eben, dass sie ihre jüdische Identität aufgeben. Deswegen hat man auch zu den ersten Christen gesagt, geht nach Amerika, seid ihr besser aufgehoben, ihr habt mit uns gar nichts mehr zu tun. Aber ein Jude, der gläubig wird, hat ja eine Identität, der ist ja in seinem Glauben groß geworden, der hat eine Tradition, die feiern ihre Feste, und das ist eben ein großer Konflikt, der dort herrscht, und sie müssen sich wie mit Gewalt auch ihre Identität erhalten. Und die messianischen Gemeinden, die wir kennengelernt haben, die haben auch gesagt, wir wollen nicht einfach alles ablegen. Und das braucht es auch gar nicht. Ja? Sondern ihr werdet nachher noch ein paar Bilder sehen. Die eine Gemeinde hat auch eine Tora-Rolle wo sie sich treffen, in ihrem Versammlungsraum und so, weil sie Juden erreichen wollen für Jesus. Ja? Und weil es ihre Geschichte ist. Ja, sie sagen, wir feiern trotzdem Passa und wir feiern Purim und wir feiern Hanukka und diese ganzen jüdischen Feste. Das hat mit unserer Hingabe zu Jesus gar nichts zu tun. Diese Feste feiern wir, weil wir uns daran erinnern, wie Gott mit unserem Volk gehandelt hat. Verstehst du? Also, und der andere Bereich vom Konflikt ist, dass sie eigentlich so aufgewachsen sind, dass die Araber ihre Feinde sind. Das sind die, die von der anderen Seite rüberschießen, das sind die, was weiß ich, die alles Mögliche machen. Und dann werden die gläubig und dann stellen die fest, jetzt sind es meine Brüder. Jetzt sind die Christen meine Brüder. Und das ist ein großer Dienst, also wo der Philippusdienst macht, er fördert diese Versöhnung, dass die sich zusammensetzen, dass die miteinander reden und sich auch stehen lassen gegenseitig. Und einfach vergessen, was sie für schlechte Erfahrungen gemacht haben. Weißt du, wir haben hier ja, wo wir hier leben, wir denken ja manchmal, wir haben Probleme, ja, weil die andere Gemeinde macht jetzt nicht genauso, wie es mir passt. Oder so. Aber weißt du, das ist ja Kindergarten. Im Gegensatz zu dem, was die erleben. Weißt du, wenn du als messianischer Jude gläubig wirst und die Araber sind meine Brüder, das sind die, die vielleicht eine Verwandten erschossen haben. Und wenn du als Araber Christ wirst und dann sind die Juden, also deine Brüder, das sind die, die dir bei der Staatsgründung deinen Acker weggenommen haben, dein Land weggenommen, dich aus deinem Haus vertrieben haben. da bekommt der Befehl von der Liebe, von dem einzigsten Gebot, wo wir im Neuen Testament halten, ein ganz anderes Gewicht, nämlich dass wir Gott lieben und den anderen und wie uns selbst. Das ist eine große Herausforderung, aber die haben auch erkannt, dass sie nur eine Chance haben, nämlich sich auszustrecken nach dieser Versöhnung und nach dieser Liebe. Weil wenn sie politisch bleiben, dann gibt es Gezank ohne Ende. Das ist nicht der Punkt, wo man sich treffen kann. Ja. Gut, gibt ein paar Bilder. Ich weiß nicht, wie gut ihr seht, aber ich und ihr könnt vielleicht mit dem Bild gar nicht so viel anfangen, aber ich wollte einfach, dass ihr ein bisschen auf die Gesichter achtet von diesen Menschen. Der rechts ist der Pastor Evan, der in der ersten Gemeinde, wo wir besucht haben, und der war einer der Vorreiter von der ganzen Versöhnungsbewegung, die es jetzt gerade in Israel gibt. Und wir sehen am Schluss nochmal ein Bild von jemandem, der Araber ist. Und die zwei sind eigentlich die Initiatoren von dem Ganzen. Die haben sich auch eigentlich nur durch Gott eigentlich zufällig mal getroffen. Und die treiben das Ganze an. Auf der anderen Seite ist der Übersetzer. Und das war diese erste Gemeinde. Wir sehen dann im nächsten Bild eben, das ist die Gemeinde, wo auch eine Tora-Rolle hat. Die Tora-Rolle ist ja gut, da steht das Wort Gottes drin, das Alte Testament. Ja? Und da sind sie ganz begeistert, haben so einen Schrank, wo das dann drin ist und wo man rausnehmen kann und lesen kann. Das ist irgendwie schon schön. Ja. Haben wir noch ein Bild? Genau, wir waren dann an dem gleichen Tag noch bei einem anderen Werk. Es ist schade, dass man es jetzt nicht wirklich gut sieht. Die haben eine Gemeinde, aber die kümmern sich auch um traumatisierte Menschen. Die haben so Räume, die nennen sie Heilungsräume, und da können Leute kreativ werden, Musik machen oder verschiedene Künste malen, was werken, so einfach damit ihre Seele heil werden kann. Und bei denen, wenn man da bei denen aufs Dach geht, da waren wir auf dem Dach und da haben wir rübergeschaut, einfach nur, damit ihr wisst, wie das mit den Distanzen ist. Das Graue, was ihr da hinten seht, das sind vielleicht 20, 25 Kilometer, das ist schon die andere Seite, das ist Westbank. Also die leben einfach so nah mit dem Konflikt. Für uns ist das alles ganz weit weg. Und wir können auch ganz gut einfach unsere Meinung bilden, weil uns trifft es ja nicht. Weißt du, aber die leben einfach hautnah mit dem. Ja, ganz eins weiter. Ja, und das ist jetzt zum Beispiel da sind die total happy, weil der Philippusdienst hat ihnen Geld gegeben. Und für uns wäre das jetzt irgendwie eine Bruchbude, so eine Tiefgarage, so eine Verkommene oder so, aber die sind total happy drüber, weil sie bauen das jetzt um als Bombshelter, Luftschutzkeller, ja, und tun das halt so umbauen, dass wenn Angriffe kommen, weil sie eben so nah dran sind, weil die Grenze so nah dran ist, dass sie dort runtergehen können und da unten in Sicherheit sind. Nächstes Bild. Das ist auch noch da unten drin, der rechts ist auch ein Pastor, das ist der Pastor von denen, wo wir jetzt gerade sind. Und der in der Mitte ist die Susanne Wuster, die leitet das Ganze, die leitet den Philippusdienst, und die hat auch die Reise geleitet. Ja. So hat es dann teilweise ausgesehen. Da waren wir dann in so einer Gemeinde oder in so einem Werk und sind wir da rumgesessen und haben die erzählt. Genau, das war also unsere Reisegruppe. Ja, das waren jetzt alles in 31 Leute gewesen. Der eine oder andere kennst du vielleicht, die Gabriela Kienapfel ist dabei. Martin Heidenreich kennen vielleicht einige. So, das war die Gruppe. Alles richtige Kaliber. Also da waren Leute dabei, da waren Ehepaar dabei, die haben 3 Jahre in Nordkorea gewohnt und dort Jesus verbreitet. In Nordkorea. Also da waren richtige Kaliber dabei. Wir waren aus 6 Nationen, also Amerikaner, Schotte, Holländer, Rumäne, Deutsche und Österreicher. Ja, also eine richtig bunt gewürfelte Gruppe. Mhm. Das ist auch nochmal die Gruppe, die, ja, man sieht halt jetzt wirklich nicht so gut da. Ja. Wir haben immer nachher für die Leute gebetet, für die Werke und für diese Dienste, haben uns zusammengestellt, und das war ihnen immer am allerwichtigsten. Sie wollten sicher auch von sich erzählen, aber es war ihnen am wichtigsten, für sie zu beten. Und das ist jetzt das sind jetzt Leute, die immer wieder Reisen planen mit jungen Leuten nach Auschwitz, nach Deutschland und dort für Versöhnung sorgen zwischen deutschen und jüdischen Jugendlichen. Gut, machen wir weiter. So, wir haben dann auch ein College besucht, das heißt Israel College of the Bible. Die haben sich zur Aufgabe gemacht, Leiter auszubilden. Ihr habt ja vorher gesehen, wie sprunghaft die Anzahl der Christen steigt im Land. Und die haben natürlich extremen Mangel an Leitern. Ja, wenn je mehr Leute es gibt, umso mehr Gemeinden entstehen, umso mehr Leiter braucht man. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, eben eine theologische Ausbildung anzubieten. Und die haben überall, also wir hören auch später nochmal vom Bible College, die haben überall alles gemischt. Also da gibt es Juden, Araber, wer international, wer dahin will, kann dorthin gehen, da wird nichts aussortiert. Ja? Das ist ein ganz interessantes Werk. Da sind auch so ganz spritzige junge Leute dort, die haben sich zur Aufgabe gemacht, das Land zu evangelisieren, was eigentlich unmöglich ist. Ja, eben, du kannst in Israel nicht auf die Straße gehen und über Jesus reden, du kannst auch in keinen Buchladen gehen und eine christliche Literatur kaufen, du kannst auch keine Traktate verteilen, aber die haben festgestellt, dass Israel nach Japan die zweite Nation ist, die am schnellsten Internet hat und am meisten Smartphones, und also die sind wohl ganz verrückt nach Technik. Und das nutzen die voll aus. Ja? Die haben zum Beispiel die Bibel online, die haben eine Radiostation, die haben ein Fernsehstudio und über YouTube kannst du, das könnt ihr auch, ich habe wegen dem unten das eingeblendet, wo, die Internetadresse, da sind Menschen, die persönlich ihr Erlebnis mit Gott erzählen und wie es ihnen geht und wie sie Gott erlebt haben. Das kann man dort anschauen. Und was ganz Aggressives, Progressives, wie auch immer man sagen kann, sie haben 100 Einwände von orthodoxen Juden dort widerlegt. Sie haben da so eine Seite und es sind 100 Einwände, wo orthodoxe Juden sagen, warum Jesus nicht der Messias ist. Und die haben die alle 100 widerlegt. Und also Tatsache ist, dass die regelmäßig Morddrohungen bekommen von radikalen Juden. Es sind auch schon Leute durch Bombenattacken umgekommen worden, also nicht von der Araberseite, sondern von orthodoxen Juden. Einer ist, glaube ich, geworden und hat vor seinem Haus einen Obstkorb gefunden am Morgen und hat sich gefreut, ah, da stellt mir jemand Obst hin und macht das Obst weg und paff. Hat eine Bombe in die Luft gejagt. Leute, wir müssen uns einfach um eines völlig klar sein, wenn wir über Israel reden, es sind nicht die normalen Leute. Und wenn wir über Palästina reden, es sind nicht die normalen Leute. Es sind überall Leute, die sich nur danach sehnen, die wollen einfach leben. Die wollen einfach Friede und Leben. Ich bin beim Rückflug neben einem Israeli gesessen und dann haben wir so geredet und dann hat er auch gesagt, also gut, da können wir ja auch darüber diskutieren, ob das dann auch gut geht, aber der hat gesagt, er wäre so froh, wenn es mal die Zwei-Staaten-Lösung gibt oder so, weil viele erhoffen sich davon, dass dann halt einfach mal Ruhe ist. Aber das weiß ich ja auch nicht, ob das dann stimmt, weil die Radikalen, die wollen schon was ganz anderes, auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten, Leute, und das muss man ganz klar sagen, Leute, wir stehen als Christen für Israel, weil Gott Israel liebt. Ja, Gott hat mit Israel einen Bund gemacht und es ist sein Volk und wir stehen im Gebet für Israel, aber wir heißen nicht alles gut, was sie machen. Ja, weil beide Seiten machen große Fehler und haben auch unmenschlich gehandelt. Das muss man einfach so sehen. Aber es sind auf beiden Seiten eben die Radikalen. Es sind nicht die normalen Leute. Es ist auf der jüdischen Seite sind es die radikalen Juden, die orthodoxen Juden, die also richtig teilweise bösartig eben solche Sachen sogar machen, im Namen Gottes Menschen verletzen, Menschen umbringen. Auf der anderen Seite sitzen eben die radikalen Palästinenser. Aber sie sind nicht das ganze Volk immer. Und wenn wir beten für Israel, dann müssen wir einfach beten, dass Gott diese Menschen erfasst und dass sie Jesus begegnen. Ich finde, Jesus ist die einzige Chance überhaupt. Es ist wirklich die einzige Chance, aber die sind wirklich extrem mutige Menschen da und die haben einen ganz tollen Dienst und Ihr könnt ja auf diese Seiten gehen, da schauen wir jetzt gerade mal noch die Bilder dazu an. Ah, das ist übrigens der Eingang von dem College. Also innen schaut es besser aus, aber die müssen teilweise echt alles vergittern, weil die sonst keine Ruhe drin. Unten liest, was steht, alles hier. Also es ist ja immer wieder die Diskussion, Leute sagen, ja, die Israelis sollen endlich ihre Waffen niederlegen. Wir haben festgestellt da unten, als wir das alles so gesehen haben, also wenn jetzt die palästinensische Seite ihre Waffen niederlegen würde, sind eigentlich die meisten Leute der Ansicht, dass dann Friede gäbe. Aber wenn die Israelis ihre Waffen niederlegen, dann sind sie platt. Innerhalb von ein paar Tagen. Das ist einfach so. Wir haben dort auch ständig auf den Straßen, wir waren auch als Gruppe in der Westbank, also auf der anderen Seite, und haben immer wieder Schilder gesehen, weg mit den Juden und der Staat muss vernichtet werden und die wollen keinen Frieden. Eben, die Radikalen wollen keinen Frieden. Ja, also eins weiter. Das ist dann der Innenraum. Sieht man halt auch schlecht, gell? Aber so schaut es dann innen aus, haben sie alles ganz schön gemacht. Und ja, weiter. Das ist eben ihre Seite. Da steht auch so drauf, was sie alles machen. Genau, und ich habe euch mal einfach gesehen, wir haben da auch einen Gottesdienst gehabt, einen Lobpreis gemacht. Und so schaut es dann aus. Ja? Also da ist auf der einen Seite hier das Hebräische und dann hast du hier halt so die Sprache. Normalerweise ist unten dann noch in Englisch der Text und dann, wenn man Lust hat, kann man da versuchen mitzusingen. Das ist dann ganz witzig. Ja, genau. Und bei den Arabern schaut es dann so ähnlich aus. Ja, genau. Eins weiter. Ja. Was mich sehr beeindruckt hat, wir haben auch eine äthiopische Gemeinde besucht und der hat uns auch von ihrer Geschichte erzählt. Die israelische Regierung hat, das ist es glaube 20, 25 Jahre her oder so, zwei Operationen durchgeführt. Die erste hieß Operation Mose und die haben davon veranlasst, dass ca. 14.000 äthiopische Juden zu Fuß über den Sudan nach Israel gelaufen sind. Und da sind 6.000 Leute unterwegs gestorben. Und die zweite Operation war die Operation Salomo. Also die älteren Leute unter uns haben das vielleicht noch mitgekriegt. Es war überall im Fernsehen, wo sie diese Flieger angeheuert haben und die äthiopischen Juden nach Israel gebracht haben. Was man nicht weiß und was nicht in der Presse war, dass bis zu 1.200 Personen in einem Flugzeug, und diesmal hat er nicht gesagt, wie viele gestorben sind. Also er hat erzählt, sie sind ja Juden, also vom Stamm her Juden und haben in Äthiopien gelebt, haben auch in Äthiopien ihre eigenen Dörfer haben müssen, waren auch dort isoliert, das siehst du einfach immer überall, die sind einfach, weil sie halt anders sind, ja, und sie wurden dort Falachen genannt und Falachen heißt, die nicht zum Land gehören. Sie sind dort als Juden verfolgt worden und der große Traum von vielen Juden ist der große Traum, ich will mal nach Israel. Der große Traum, dieses verheißene Land, da wollen sie hin. Ja? Und als sie endlich da waren, haben die Probleme erst angefangen. Weil sie waren in Israel die unterste Schicht von der Bevölkerung. Sie waren Bauern in Äthiopien, sie waren ungebildet, auch in ihrem Land nicht gebildet und sind dann in Israel unter großes Leid gekommen. Sie hatten keine Ausbildung, keine Arbeit und sogar seine Mutter, also der Pastor, den wir sehen nach ein Bild von dem, seine Mutter war Ärztin, aber die hat bis heute keine Erlaubnis bekommen, ihren Beruf auszuführen. Und viele leiden einfach und sind hungrig und es ist ein großes Potenzial für äthiopische Juden innerhalb vom Land, dass die radikalisiert werden. Das ist immer so. Wenn Leute zufrieden sind, Geld haben, Arbeit haben, die randalieren nicht. Randalieren, sie tun die, denen es schlecht geht. Und er hat gesagt, 80% der Leute, die in Israel im Gefängnis sind, sind Äthiopier. Und wenn die dann Christen werden, dann werden sie am meisten verfolgt von den äthiopischen Juden. Also, ja, ich kann euch das nicht ersparen heute Morgen, aber das ist die Realität. Und da muss man einfach sagen, auch da, Leute, wenn ich eins gelernt habe auf dieser Reise, ist, dass ich anders bete. Dass ich wirklich um Gnade bete um Stärkung für diese Menschen und dass Jesus doch bricht da unten. Also alles andere hat wirklich nicht so viel Sinn. Ja, ich habe erst jetzt die Woche Post gekriegt, also über E-Mail, dass es ganz schlimm war, weil Äthiopier in Israel randaliert haben. Die haben so eine Demo gemacht und die ist dann außer Rand und Band geraten und so. Und der Pastor hat geschrieben, betet für uns, weil das fällt auch wieder dann auf die Gemeinde zurück. Leute von außen können nicht entscheiden, wer die Guten sind. Ja, und sie müssen einfach irgendwie überleben. Aber wir schauen uns das Bild an und ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das ist der Pastor Zacharias. Schau die Augen an. Das hat mich so überzeugt, Leute. Mehr als alles, was die gesagt haben. In ihre Augen schauen und die Liebe sehen und die Güte sehen. Und der ist nicht verzweifelt. Der hat gesagt, ich will einfach meinen Weg gehen. Ja? Und sie gehen den Weg von der Liebe und von der Barmherzigkeit. Sie unterstützen so gut, wie es geht, ihr Volk. Sie können auch nicht für jeden Arbeit suchen und für jeden Geld haben. Aber so gut, wie es irgendwie geht, unterstützen sie ihr Volk und erreichen einfach dadurch auch ganz viele für Jesus. Ja. Auch für ihn haben wir natürlich gebetet. Ja. Das ist der Martin Heidenreich, einige kennen den. Und der Rücken, das ist Gabriela. Ja, schau mal, wie der lacht. Also weißt du, so Leute, die haben eigentlich wirklich nichts zum Lachen. Und das, ich möchte eigentlich, dass ihr diese Sachen auch heute Morgen erfasst. Nicht nur all das Tragische, was ihr jetzt hört, sondern dass es geht nicht darum, dass wir es gut haben und alles easy und easy going in unserem Leben und dann sind wir happy. Es ist, dass wir die christlichen Werte, dass wir das machen, was Jesus gemacht hat, die Menschen lieben und seinen Weg gehen. Und dann kann man auch glücklich sein und vor Freude strahlen, wenn es außenrum auch mal nicht so gut geht. Das ist wirklich die Wahrheit. Okay. Dann waren wir auch eben, haben wir arabische Gemeinden besucht, arabische Gemeinden, teilweise auf der israelischen Seite, auch teilweise auf der Westbank, also das ist da hinter der großen Mauer, ne? wo palästinensisch weitgehend, nicht nur, aber weitgehend gesteuert wird. Es gibt sehr wenig Christen unter den Arabern. Ja. Und es gibt ganz viele sind dort unten, vor allem da in Richtung Westbank, sind von ihrem Grund her orthodoxe Christen. Viele sind griechisch-orthodoxisch. Es sind gar nicht alle Moslems. Ja. Und es hat auch Moslems, aber das ist die Mehrzahl. Es gibt ganz wenig Christen. In der Westbank, also auf der anderen Seite, gibt es 70% Arbeitslose. Das ist die Tragik im Land. Aber sie haben uns erzählt, jeder kennt Menschen, denen Jesus übernatürlich begegnet ist. Und auch die Heilungen erlebt haben, ganz übernatürliche, wo sie gewusst haben, das war jetzt Gott. Die erleben Jesus im Traum, in der Vision. Und Gott kümmert sich um diese Menschen. Gott liebt alle Menschen. Ja, aber es ist eben schwer, dort zu leben. Und wisst ihr, wir sind dort rüber durch den Checkpoint, also unser israelischer Guide durfte nicht mitkommen, der hat keine Erlaubnis bekommen, in die Westbank rüber zu gehen. Dann haben wir dort einen arabischen Guide bekommen. Und da musst du halt, das ist sehr bedrückend, gehst du durch diese Checkpoint und dann ist überall diese hohe Mauer. Ja, dann bist du auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite war man teilweise an Orten, wo wieder Israelis herrschen. Da durfte dann der arabische Guide wieder nicht hin. Also es ist ein Durcheinander. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und du fragst dich, warum diese Mauer? Und ich muss auch heute wissen, du kannst ja eine eigene Meinung haben, natürlich. Aber ich persönlich, seit ich da war, kann besser beide Seiten verstehen. Ich kann Israelis verstehen, weil die sich schützen wollen, weil einfach alles so nah ist, oder? Dass sie die Mauer gebaut haben. Aber ich kann auch die andere Seite verstehen, die sagen, hey, eben, es sind 70% Arbeitslose. Viele von denen, die arbeiten, gehen jeden Tag rüber über die Grenze und arbeiten in Israel, weil die Löhne viel besser sind und dort kriegen sie auch Arbeit. Aber wenn es einen Zwischenfall gibt, dann sind die Grenzen zu. Das heißt, die kriegen auch können auch nicht arbeiten. Und das ist einfach auf beiden Seiten ein riesiges Drama. Ein riesiges Drama. Eben auch hier ist eben dieser Dienst der Versöhnung ganz stark die geistlichen Leiter, eben die treffen sich regelmäßig auf beiden Seiten, also die Israelis und die Araber, und die feiern und die bieten jedes Jahr Wüstencamps an, ich habe es schon mal erzählt, für Jugendliche. Die nehmen 50 Jugendliche, also die Hälfte Araber und die Hälfte Israelis, mit in die Wüste, und da verbleiben sie ein paar Wochen, und eben mit dem Zweck, dass man miteinander redet, dass das Feindbild abgebaut wird. Und die machen das eben so, dass zum Beispiel am zweiten Tag ein Kamelritt gibt durch die Wüste, und auf jedem Kamel sitzen zwei Leute, eben ein Araber und ein Israeli, und da müssen die miteinander reden. Und dann werden das oft die besten Freunde. Die Tragik ist einfach, wenn es wieder einen Zwischenfall gibt, dann ist wieder jeder auf seiner Seite. Es ist einfach, ja, es ist schon Leiden. Ja, sie haben auch regelmäßige Reisen nach Auschwitz. Du sagst, warum ist das so wichtig? Die Juden müssen ihre Vergangenheit aufarbeiten. Ja? Und auch dort fahren immer die drei mit. Also Deutsche fahren mit, Israelis fahren mit und Araber fahren mit. Und dann beten die dort. Und dann wollen die dort einfach beten für Versöhnung. Ich finde das eine ganz, 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 ganz große Sache. Ja, also, ja. In der einen Gemeinde, wo wir waren, da haben die so einen Patchwork-Teppich an der Wand gehabt. Den fand der alles so schön. Das sind eben die zwei, wo sich umarmen. Der Israeli und der Araber. Ja. Das sind jetzt dieses Ehepaar, die auch, das ist jetzt auch einer, wo ganz, ganz große Rolle spielt in diesem Bereich der Versöhnung. Und auch er ist ein ganz gütiger Mensch, und seine Frau voller Power und ja, völlig hingegebene Menschen, die auch viel soziale Arbeit machen. Auch eben unter den Arabern, denen es einfach teilweise gar nicht gut geht. Ja, der Anis heißt er. Und da haben wir arabisches Essen bekommen bei denen. War auch total lecker. Das ist wieder die Susanne. Ja, richtig fein arabisches Essen. Ja, und auf dem Dach von denen, wenn man hochgeht, das war dann am Abend, da haben wir die Sicht über das Land gehabt. Das war ganz, ganz schön. Ja. Und am nächsten Tag waren wir am See Genezareth. Also das war auch nötig. Wir waren an diesem Tag in vier verschiedenen Diensten und wir waren am Abend flacher wie eine Flunder. Also da haben wir gedacht, was hast du dir auch da angetan? Und dann hat es geheißen, am nächsten Tag ist frei. Also wir gefahren zum See Genezareth, also frei von so tragischen Sachen. Ja, sind wir zum See Genezareth gefahren, kannst weiter. Ja. Eben, und da sind wir, wer schon mal in Israel war, weiß, dass da diesen Berg der Seligpreisungen gibt. Also viele Menschen denken, dass das der Ort ist, wo Jesus die Bergpredigt gehalten hat. Und dann sind wir immer zwei und zwei den ganzen Berg runtergelaufen bis unten zum See. Und jeder hat einen Vers bekommen aus der Bergpredigt, wo wir zusammen dann reden konnten. Also die und ich, wir haben gehabt, selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und es hat so richtig auferbaut. Da hat man wieder Kraft sammeln können und ja, auftanken können und über Gott reden und halt alles, was einem so bewegt. Ja, es war total schön. Und dann waren wir eben auf so einem Boot. Die haben ja da am See Genezareth so Boote, die haben sie ja eben so nachgemacht, wie das wohl früher zu Jesu Zeiten war. Und der hat dann auch da ein wenig Show gemacht. Da. Der Captain da hat uns dann gezeigt, wie sie da früher die Fische gefangen haben und sowas. Und ja, alles Show. Und, uraltes Netz, völlig neu. Also, ja, die können alle gut Geschäfte machen auch. Ja, und da hat er nur seine CDs und ja, klar. Und so. Und dann haben wir da auch Lobpreis gemacht auf Hebräisch. Ah, das war schon toll. Also, das war ein tolles Erlebnis. Wir waren da mitten auf dem See und das singst du noch Hanucha, Bach, Haropa, Shashom oder irgendwie sowas. Und das ist einfach gut. Es ist einfach irgendwie toll, das hat mir unheimlich gut getan, der Tag. Ja, ja, und dann war es schon wieder nicht mehr so gut am nächsten Tag. Man sieht mal einen Teil von dieser Mauer, das ist jetzt in Hebron, ist auch auf der Westbankseite. Ja, so, da bist du auf dem Markt und alles ist gut und schön und ja, genau, das ist der Markt und das ist alles toll. Und dann siehst du, dass da über dem Markt so komische Netze hängen. Ja, das sind die Netze. Es ist so, dass es halt radikale Siedler gibt, also radikale Juden gibt, die teilweise sogar extra aus Amerika kommen und die glauben einfach daran, dass sie dieses Land erobern müssen für Gott. Ich glaube nicht, dass das so in der Bibel steht und schon gleich gar nicht mit Gewalt. Wenn Gott was sagt, eine Verheißung, dann kann man darauf warten, bis Gott es macht. Das muss man sich nicht mit Gewalt holen. Ja? Und die versuchen, über dem Markt Häuser zu besetzen. Und die machen, haben sich zum Ziel gemacht, unten die Araber, die Palästinenser zu vertreiben. Das heißt, die schmeißen jeden Tag Dreck runter. Es ist Dreck. Dann haben die Juden, die Araber, die Netze gemacht und dann haben sie Flüssigkeit runtergeschüttet. Also, das ist das Leben dort. Das ist unglaublich. Ja, das ist. Und so schaut es halt aus, wenn du irgendwas besichtigen willst oder wenn du durch irgendeinen Punkt durchgehst. Wir wollten so eine, also das Grab vom Abraham besuchen, da musst du halt durch so ein Ding durch. Überall, wo es öffentlich ist, musst du durch irgendeine Sicherheit, wie beim Flughafen. Und dann so, da durfte eben dann unser arabischer Guide nicht mit. Da ist es ein großes Gebäude, das war ja ganz früher immer wieder mal eine Moschee oder eine christliche Kirche und dann wieder eine Moschee. Jetzt ist es zur Hälfte Moschee und zur Hälfte Synagoge. Und da ist auf der einen Seite das Grab vom Isaak und auf der anderen Seite das Grab vom Ismael und dazwischen ist so eine kugelsichere Scheibe. Also, finde ich keine Worte mehr. Finde ich keine Worte mehr. Ja, also, zurück zum, der nächste Punkt war, auf der Westbankseite, also auf der palästinensischen Seite, haben wir auch ein Bibelcollege besucht. Und eben dieser Leiter, der war früher ein Radikaler. Und zwar ist der als Junge, so 14, 15, ist er rein zufällig in eine Demonstration reingeraten, hat gar nichts gemacht, so in so ein Ding reingeraten, wo die mit Steinen geschmissen haben. Und dann sind die Israelis gekommen, haben ihn verschlagen und haben ihn ins Gefängnis gebracht und für das, was er gar nicht getan hat. Es ist ihm zweimal passiert. Und nach dem dritten Mal hat er gesagt, ab jetzt sperren sie mich für das ein, was ich gemacht habe, und ist völlig, also extrem und radikal geworden, hat die meiste Zeit von seiner Jugend im Gefängnis verbracht und hat irgendwann dann rausgefunden oder hat sich gedacht, es kann irgendwie ja auch nicht das Leben sein. Ja, und als er sich so nachgedacht hat, was er mit seinem Leben jetzt machen will, hat er jemanden getroffen, und das war der erste Mann, den wir auf dem ersten Foto gesehen haben, dieser Evan, also am allerersten Foto. Und der hat gesagt, du, da gibt es so, die treffen sich sonntags, es gibt so richtig coole Leute und da kommt doch einfach mal mit. Ja, und dann ist er da zu diesen coolen Leuten. Jetzt war das eine Gemeinde. Und dann saß er, oder irgendein Jugendcamp, irgend sowas war das. Und dann saß er da eben neben dem und ja, und dann hat sich einfach sein Leben total verändert. Dann hat er Jesus kennengelernt und ist heil geworden und ist heute der Leiter, der Direktor von dem Bible College. Ja, und hat eben auch diesen Dienst der Versöhnung. Sie wollen Moslems natürlich erreichen, ganz klar. Sie bieten Sprachkurse an in Englisch und sonst. Sie machen auch Fernsehinterviews, Ausbildungen in Theologie. Und dort drüben ist natürlich die menschliche Hilfeleistung spielt eine ganz große Rolle, weil die ja eben so viele Arbeitslose haben. Und sie haben viele Menschen schon gewonnen, weil sie gesagt haben, hey, ihr kümmert euch, der Imam, dem ist es wurscht, was wir machen, wo wir bleiben. Und das ist einfach ein großes Pfund, ja, mit dem sie auch handeln. Ja. Eben wenn euch diese Sachen interessieren, da haben wir immer unten die Webseiten angegeben. Genau, ja, also da sehen wir eben auch noch ein paar Bilder. Das ist eben der Jack, wie heißt er noch? Weiß nicht, interessiert euch sowieso nicht. Aber das ist einfach, ich habe gedacht, ja, ihr könnt vielleicht mit denen ja nichts anfangen. Aber ich wollte einfach, dass ihr solche Gesichter seht von Menschen, vor denen wir alle unseren Hut ziehen sollten. Einfach, man sieht sich alle möglichen Stars an und Sternchen und Pop und Rock und findet, dass die toll sind, aber wenn du vor jemandem deinen Hut ziehen willst, dann vor solchen Menschen. Ja. Schau, wie fröhlich der ist. Ja. dann sind wir nach Jerusalem. Einfach noch ein paar Bilder von Jerusalem zum Abschluss. Das ist eins von den Toren. Das ist natürlich der Basar, ist halt toll. Ach, schade, dass man nicht die Gerüche vermitteln kann, wenn man ein Bild zeigt und den Lärm und und ja, die ganze Dynamik, ja, die ganzen Gewürze, wo es da gibt und Sachen und jeder will sein Geschäft machen. Ah, da komm, liebe für eine schöne Frau, da komm rein und ja, nichts kaufen. Oh, ja, komm. Oh, schöne Sache. Also, ja, das ist so lustig. Wir haben so gelacht, also wir haben so amüsiert, ja, genau. Der eine wollte mich nicht mehr loslassen. Ne? Die Gabi hat auf der einen Seite gezogen und der hat auf der anderen Seite gezogen. Ja, was soll ich denn? Am Schluss haben alle gelacht, aber das ist halt die Mentalität, muss man so nehmen, wie es ist. Ja. Ja, das ist die Sicht über die Stadt. Eigentlich scheint es dann alles Gold und so, deswegen halt das nicht nur der Kuppel. Das ist die Al-Aqsa-Moschee, ja? Genau. Ja. Ja, stimmt, das ist der Felsendom, Entschuldigung, ja, richtig. Klagemauer. Haben wir natürlich auch, das sind die Obeten. Und der letzte Abend haben wir verbracht in Jerusalem im 8. Stock von einem Hotel und das war die Aussicht. Ja, da haben wir beim Essen rausgeschaut und auf die Stadt geschaut. Ja, genau. Ja, das war's. So, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht ganz platt. Habt einen Eindruck vermittelt bekommen.